Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Manfred Götzke. Einen schönen guten Morgen. Vor genau einem halben Jahr war klar, die Demokratie in der Türkei ist doch noch nicht tot. Ende Juni hat nämlich Ekrem İmamoğlu die Wahl zum Bürgermeister von Istanbul gewonnen. Was er seitdem erreicht hat, ist gleich unser Thema. Außerdem stellen wir Ihnen einen irischen Politiker vor, der den Brexit mit gemischten Gefühlen sieht. Zwar ist er eigentlich dagegen, profitiert aber als Nachrücker ins Europaparlament. Und wir beschäftigen uns diese Woche mit einem Problem, das vor allem an Weihnachten wehtut: Einsamkeit. Wer Istanbul gewinnt, der gewinnt das Land. Dieser Slogan des türkischen Präsidenten Erdogan wurde ihm im Frühjahr zum Verhängnis, denn bei der Kommunalwahl im April gewann nicht Erdogans Wunschkandidat, sondern ein Mann der Opposition, Ekrem İmamoğlu. Weil ihm gerade wegen der großen Relevanz das Ergebnis nicht passte, hat Erdogan die Wahl annullieren lassen. Doch beim zweiten Anlauf vor genau 6 Monaten gewann İmamoğlu mit einem noch größeren Abstand von fast 1 Million Stimmen. Diesmal akzeptierte Erdogan und der Jubel war groß. Ein kleiner Sieg für die schon verloren geglaubte Demokratie in der Türkei und ein gewaltiger Vertrauensvorschuss für den bis dahin fast unbekannten Kommunalpolitiker von der kemalistischen Opposition. Ob die Istanbuler heute immer noch jubeln? Susanne Güsten berichtet aus Istanbul.
Ekrem İmamoğlu beim Bad in der Menge. Der Oberbürgermeister von Istanbul wird auch ein halbes Jahr nach seiner Wahl noch von begeisterten Bürgern umringt, wo immer er auftaucht. Kinder auf den Arm nehmen, für Gruppenbilder posieren und alten Leuten die Hand küssen. Das beherrscht İmamoğlu alles souverän, sehr zur Freude seiner Fans. Aber wie sieht es nach 6 Monaten mit seiner Leistung als Bürgermeister aus? Von der Redaktion der Lokalzeitung Istanbul Telgraf wird die Arbeit des Oberbürgermeisters aufmerksam beobachtet und diskutiert. Die neue Wochenzeitung ist von kritischen Journalisten gegründet worden, die ihre Arbeitsplätze bei den nationalen Medien verloren haben, seit diese von der Regierung gleichgeschaltet wurden. Nach monatelangen Vorbereitungen soll die erste Ausgabe im Januar erscheinen, sagt Chefredakteurin Cengün Kılıç. Die Wahl von İmamoğlu war die Initialzündung für unsere Zeitung. Ob man ihn nun mag oder nicht, die Welle von Demokratiebegehren, die İmamoğlu ins Amt getragen hat, die hat uns zur Gründung dieser Zeitung inspiriert. Hohe Erwartungen hatte die Redaktion deshalb an den neuen Oberbürgermeister, sagt Turul Ergilmaz, ein Journalist mit langjähriger Erfahrung und jetzt Berater der Chefredaktion von Istanbul Telgraf.
Ja, biz aslında herkes İmamoğlu'na çalıştı Türkçe İstanbul'da.
Wir haben uns alle für İmamoğlu engagiert. Sozialisten, Kurden, sogar Konservative, die von der AKP die Nase voll haben. Alle haben für İmamoğlu gestimmt. Aber wenn wir jetzt reflektieren, auch wenn es dafür vielleicht noch etwas früh ist, dann bin ich etwas bestürzt. İmamoğlu ist vor allem mit seinem Image als Mann aus dem Volk beschäftigt und mit seiner Publicity.
Die Redakteure ziehen den Vergleich zu anderen Großstädten, in denen bei der Wahl im Frühjahr ebenfalls die Opposition ans Ruder kam. In Ankara etwa hat der neue Bürgermeister ein Netz von Fahrradwegen geschaffen, eine App für die öffentlichen Verkehrsmittel eingeführt, einen Park eröffnet und die städtische Verschuldung gesenkt. In Istanbul habe die neue Stadtverwaltung dagegen nicht viel mehr vorzuweisen als die Wiederaufnahme der unterbrochenen Bauarbeiten an 2 U-Bahn-Strecken, kritisieren die Redakteure. İmamoğlu konzentriere sich nicht genug auf Istanbul, weil er den Blick bereits über die Stadt hinaus richte, meint Ergilmaz.
Şimdiden başladılar. İmamoğlu Cumhurbaşkanı olacak mı?
Seine Partei hat jetzt schon angefangen, ihn zum Präsidenten aufzubauen. Dabei kennen wir diesen Herrn ja kaum ein Jahr. In Istanbul hat sich jedenfalls nicht viel geändert, außer dass wir jetzt einen beliebten Bürgermeister haben.
Sevinmekten başka çok değişen bir şey yok şu anda İstanbul'da.
Nur in einem Punkt kann die Redaktion den neuen Oberbürgermeister uneingeschränkt loben. Und das ist seine Offensive gegen Korruption und Vorteilsnahme in der Stadtverwaltung. So stoppte İmamoğlu städtische Zahlungen von über 50 Millionen Euro, die unter seinen Vorgängern an regierungsnahe Stiftungen und Vereine flossen, und kündigte die Leasingverträge von mehr als 1000 Dienstwagen, die er für überflüssig hielt. Das spart der Stadt weitere 8 Millionen im Jahr. Wenn es İmamoğlu gelinge, sich gegen die Vetternwirtschaft und Bestechlichkeit durchzusetzen, könne das entscheidend sein, sagt Er Yılmaz.
Das ist sehr wichtig. Wenn er das schafft, nehme ich alles zurück. Denn Istanbul wird bisher regiert wie von kriminellen Banden. Alles läuft über Bestechung. Wenn İmamoğlu das in den Griff bekommt, dann wählen wir ihn wieder. Aber bisher kann ich seiner Leistung nur 6 von 10 Punkten geben.
Nur 6 von 10 Punkten für Ekrem İmamoğlu. Susanne Güsten berichtete, was Istanbuls Bürgermeister nach 6 Monaten im Amt vorzuweisen hat. Jetzt ist Boris Johnson also erstmal am Ziel. Nach dem deutlichen Sieg seiner Partei bei der Wahl haben die Konservativen letzten Freitag, wie erwartet, seinem Brexit-Deal zugestimmt. Und Boris Johnson wird somit wohl ausnahmsweise mal ein Versprechen nicht brechen und Großbritannien, wie angekündigt, am 31. Januar aus der Europäischen Union führen. Damit enden dann auch die Karrieren der 73 britischen Europaabgeordneten. Ihre Plätze werden zum Teil von 27 Nachrückern eingenommen, die seit der Wahl vom letzten Mai quasi als Geisterabgeordnete im Niemandsland gewartet haben. Darunter auch 2 aus Irland. Martin Aliot hat einen von ihnen getroffen, Barry Andrews, Abgeordneter für den Wahlkreis Dublin.
In der Belletristik jedenfalls ist es äußerst selten, dass Geister sich in Fleisch und Blut zurückverwandeln. Anders in der Wirklichkeit.
I've been exhumed from the graveyard of politics and I will haunt, I hope, the corridors of the European Parliament in from February on.
Er werde aus dem politischen Friedhof exhumiert und werde ab Februar in den Korridoren des Europäischen Parlaments herumgeistern, bestätigt Barry Andrews, einer von 2 zusätzlichen Abgeordneten aus der Republik Irland. Er hatte im letzten Mai für die größte Oppositionspartei Fianna Fáil den 4. von 4 Dubliner Sitzen errungen, was ihn zum Warten verdammte. Natürlich habe er sich in den letzten Monaten öfters gefragt, ob er sein Amt je antreten werde, gibt der 52-Jährige zu. Als er sich zu Beginn dieses Jahres um eine Kandidatur bewarb, galt noch der Austrittstermin vom 29. März. Daraus wurde der 12. April, dann der 31. Oktober und nun Ende Januar. Wie richtet man sich auf diese Unsicherheit ein?
Once I was elected in that position, I made a conscious decision that I could survive, if you like, sustain myself until the end of the year.
Nach seiner Wahl im Mai sei er zum Schluss gekommen, dass er das bis zum Jahresende überleben könne. Von seinem Werdegang her ist der jugendlich wirkende Andrews perfekt für seine neue Aufgabe qualifiziert. Vor 20 Jahren trat er in die Lokalpolitik ein, bald schon ins nationale Parlament mit Ministerrang. Seine Partei, Fianna Fáil, hat seit dem britischen Brexit-Referendum eine staatstragende Rolle gespielt. Sie deckte die Politik der Minderheitsregierung von Premierminister Leo Varadkar und begrub alte Rivalitäten vorübergehend. Das nationale Interesse ging vor. Barry Andrews beschränkte seine Karriere indessen nicht auf die Parteipolitik.
I ran an international NGO. We worked in Sierra Leone and the Ebola outbreak. We worked in Syria and the civil war.
Er habe die große irische Entwicklungshilfeorganisation GOAL geführt. In der Zeit war GOAL in Sierra Leone während der Ebola-Epidemie tätig und in Syrien während des Bürgerkriegs. Anschließend übernahm Andrews die Leitung einer europäischen Denkfabrik in Dublin. Da ist also viel Eigenleistung und Erfolg. Allein in der irischen Politik gehört die Familie Andrews zum Adel. Sein Großvater Todd war maßgeblich an der Staatsgründung beteiligt. Sein Vater David diente als Außenminister. Sein Onkel Niall war ebenfalls Europaabgeordneter. Ist das eine Last, eine Verpflichtung oder ein Freipass?
It does give you a huge advantage over others who compete, but there's a huge element of luck in it too.
Es bietet riesige Vorteile gegen Konkurrenten, klar, aber es brauche immer auch Glück. Immerhin hoffe er, dass er durch seine bisherige Karriere nachgewiesen habe, dass er sich etwas vom warmen Stall der Familienherkunft entfernt habe. Selbstironisch bemerkt Andrews zum Abschluss, dass nicht alles in den Genen vorgezeichnet sei.
I have a brother who's a year older than me and he's a comedian, a very successful comedian, and people say, what's the difference?
Sein älterer Bruder sei Kabarettist. Da fragten manche Leute, was ist denn der Unterschied zwischen euch beiden?
Martin Aliot hat einen der beiden irischen Nachrücker porträtiert, die am 31.01. ins Europaparlament einziehen, wenn die Briten nun mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die EU verlassen. Einsamkeit, Alleinsein ist nie schön. Besonders schlimm ist es für die Betroffenen natürlich in diesen besonderen Tagen des Zusammenseins unter Freunden und Familie. Und betroffen sind immer mehr Menschen in Europa. Eine Epidemie im Verborgenen nennen Spezialisten das Phänomen. Auch in Großbritannien ist Einsamkeit zum Problem geworden. Fast ein Fünftel aller Briten, 9 Millionen Menschen, fühlen sich einsam. Und zwar nicht nur ältere Bürger, sondern Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft. Die Regierung in London hat das Alleinsein mittlerweile als Gesundheitsrisiko anerkannt und will das Problem auch politisch angehen. Seit 2018 gibt es ein eigenes Ministerium für Einsamkeit. Leute wie Amy Perrin, die sich schon seit Jahren mit einer eigenen NGO des Problems annimmt, fühlen sich bestätigt. Unser Reporter Martin Hahn hat sie getroffen.
Es riecht nach Popcorn. Ein großer Bildschirm zeigt den Trailer des neuen Godzilla-Films. Aus den Lautsprechern tönt Filmmusik. Normalerweise finden in dem Kino am Leicester Square Filmpremieren statt. Aber Amy Perrin ist nicht hier, um sich unterhalten zu lassen.
So, my name is Amy Perrin and I'm the founder of Marmalade Trust. We launched the UK's first Loneliness Awareness Week back in 2017.
Perrin hat vor einigen Jahren die Einsamkeitsbewusstseinswoche ins Leben gerufen. Gemeinsam mit anderen Experten und Organisationen gibt sie hier den Startschuss für die diesjährige Kampagne. Let's talk loneliness. Lasst uns über Einsamkeit reden.
I've had 15 years of working in the NHS.
Ich habe 15 Jahre für den Gesundheitsdienst NHS gearbeitet und viel Einsamkeit gesehen. Ich habe gesehen, wie sich langanhaltende Einsamkeit auf die Gesundheit auswirkt und habe gemerkt, dass man sich darum kümmern muss.
Seit 2013 kämpfen Amy Perrin und ihr Marmalade Trust gegen die Einsamkeit in Großbritannien. Lange war das ein mühsames Unterfangen, doch seit einiger Zeit gibt es Unterstützung von ganz oben. Anfang 2018 führte die britische Regierung den Posten der Einsamkeitsministerin ein.
Fantastic. And I'd like to think that our years of working behind the scenes sort of helped having part of that.
Perrin ist begeistert. Sie hat jahrelang Alarm geschlagen und hinter den Kulissen gewirkt. Dass das Thema politisch Gehör gefunden hat, ist auch ihr Verdienst. Aber Studien zeigen mittlerweile, dass sich ganze 9 Millionen Briten einsam fühlen. Kann die Politik das Problem lösen?
Ich glaube nicht, dass man Einsamkeit lösen sollte. Ich glaube, was wir tun müssen, ist anzuerkennen, dass Einsamkeit etwas Normales ist, das wir alle irgendwann einmal durchleben. Die Politik kann dafür sorgen, dass sich das herumspricht.
Das Einsamkeitsministerium soll auch dafür sorgen, dass die Politik der Regierung in London die Sache nicht noch schlimmer macht. Dafür stimmt sich die zuständige Ministerin mit Verantwortlichen aus anderen Bereichen ab, so Perrin.
So kann sichergestellt werden, dass das Thema in allen Ministerien eine Rolle spielt, vom Verkehrsministerium bis zum Gesundheitsministerium.
Schließt eine Gemeinde Jugendclubs oder hebt die Preise für den Nahverkehr an, würde das die Einsamkeit befördern. Entscheidungen mit solchen Konsequenzen sollen im Voraus erkannt und verhindert werden. Schon jetzt stellt die Londoner Regierung 20 Millionen Pfund zur Verfügung. Das Geld geht an über 120 Projekte im ganzen Land, deren Ziel es ist, Einsamkeit zu lindern. Auch an Amy Parents Marmalade Trust. Es geht nach draußen. Parin und die anderen Gäste lassen sich unter einem Bildschirm vor dem Kino fotografieren. Über den Köpfen von Touristen und Straßenmusikern bewirbt der riesige Screen die neue Kampagne. Eine Frau ist allerdings nicht auf dem Foto. Jo Cox, ohne die es wahrscheinlich weder die Kampagne noch den Ministerposten gäbe.
Ich glaube, es ist fair zu sagen, wenn Joe diese Arbeit nicht begonnen hätte, wäre es nicht möglich gewesen, all das so schnell umzusetzen. Die politische Strategie, die Einsamkeitsministerin.
Catherine Anderson erinnert an die Politikerin Joe Cox, die 2016 von einem Rechtsradikalen erstochen wurde. Anderson leitet heute die Joe Cox Foundation. Die Organisation macht da weiter, wo die Labour-Abgeordnete aufgehört hat.
Sie wollte Einsamkeit thematisieren, war dabei, eine Mini-Kommission aufzustellen, gemeinsam mit einem Kollegen der Konservativen. Sie hatte das Gefühl, dass Einsamkeit in Großbritannien das Ausmaß einer Epidemie erreicht hat. Daran arbeitete sie gerade, als sie ermordet wurde.
Nach dem Tod der Politikerin stellte die Joe Cox Stiftung gemeinsam mit anderen Organisationen eine Einsamkeitskommission zusammen. Sie empfahlen der Regierung eine landesweite Strategie, ein Budget, ressortübergreifendes Arbeiten und eine Ministerin, die all das koordiniert.
And we achieved all of that.
Alles erreicht, sagt Anderson. Und nun?
The main thing is to keep it on the agenda.
Am wichtigsten ist, dass das Thema auf der Tagesordnung bleibt. Aber es wird natürlich auch immer um Ressourcen, Geld und Kapazitäten gehen.
Denn Einsamkeit ist politisch schwer greifbar.
It's an economic issue, it's a health issue, it's an education issue.
Wirtschaft, Gesundheit, Bildung, das Thema ist komplex. Und der Erfolg der Maßnahmen ist schwer messbar. Auch Amy Parin vom Marmalade Trust weiß das.
Die Finanzierung ist darauf ausgerichtet, nachhaltige Strukturen zu schaffen. Es geht aber auch darum, neue Dinge auszuprobieren, zu schauen, was funktioniert. Das ist schließlich ein relativ neuer Bereich.
Parin hofft auf einen langen Atem der Politik. Denn einfache Lösungen gibt es nicht, gegen Einsamkeit gibt es keine Pille. Aber wie der Bildschirm am Leicester Square verkündet, Einsamkeit ist menschlich, es ist Zeit, darüber zu reden.
Nicht nur Bildung, Wirtschaft und Gesundheit spielen bei dem Thema eine Rolle, sondern auch die Architektur. Und morgen berichtet Martin Hahn in unserer Reihe über Einsamkeit, über ein Londoner Ideenlabor, das Räume so gestalten will, dass sie Menschen zusammenbringen. Übernimmt gleich meine Kollegin Christiane Florin mit der Sendung Tag für Tag. Und das war's von uns von Europa heute. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören.